What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Tag 7 von der Mostra di Venezia. Und mit mir... Nee. Und hier sind immer noch Liederbach.
Hi.
Und Patrick, ich bin auch noch da. Und heute Tag 7, wir haben also schon über die Hälfte des Festivals überstanden, möchte ich fast sagen. Und ja, wir haben uns hier wieder drei Filme ausgesucht, aber bevor wir zu denen gehen, also die drei Filme, über die wir heute sprechen, ihr habt es schon im Titel wahrscheinlich gesehen, das sind Luca Guadagninos Queer, wir haben Fabrice Duval's Maldoror und wir haben Atina Rachel Zangaris Harvest. Aber bevor wir zu denen kommen, wie immer, Lida, wie geht es dir denn so? How are you hanging?
Sozusagen in den Seilen. Denn bei mir ist jetzt echt so dieser Gipfel der Müdigkeit, der Erschöpfung erreicht. Das liegt doch daran, dass eben jetzt in der Mitte sich so ein bisschen die Interviews ballen, jeden Tag drei Filme. Und übermorgen wird es dann langsam für mich ein bisschen entspannter, dann habe ich die meisten Interviews hinter mir und dazu kann ich dann auch ein paar Filme am Tag ausfallen lassen, weil ich die schon als Screener gesehen habe. Und dann geht es auch ein bisschen mehr mit Schreiben und man kann sich den Tag einfach auch freier einteilen. Aber Interviews ist ja halt hier auch so der Zeitplan, da drehen viele der Presseleute auch am Rad, weil da nichts ganz so klappt, wie es soll. Und dieser Stress, der akkumuliert sich ja und trägt sich dann weiter auf uns, die wir die Interviews führen, auch wenn es nicht unbedingt die Schuld der Presseleute ist. Das sind hier mehr so organisatorische Sachen im Hintergrund.
Ja, so eine kleine Odyssee hatte ich gestern und vorgestern auch hinter mir, weil dann irgendwann so eine E-Mail reinkam, wo es hieß, ja, Alice Rohrwacher kommt doch hier zu Interviews und so weiter. Und dann dachte ich, okay, nehme ich doch gern mit. Und dann hieß es aber, ja, wir müssen mal schauen, wie das geht und so weiter. Und letztendlich ist es nicht zustande gekommen. Also ja, als erstes wird angefragt, aber dann hatten sie offenbar doch nicht die Kapazitäten dafür. Aber ja, ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen Alex Ross Perry interviewen kann. Das wäre ganz schön eigentlich. Und ja, sonst, ich muss sagen, bei mir setzt so immer mehr Ernüchterung ein, weil ich habe schon versucht, dieses Jahr mir so ein bisschen das noch besser alles zu legen, dass ich mir dreimal überlege, ob ich mir einen Film ansehe oder nicht. Aber bis auf diese Dokumentation, über die wir schon gesprochen haben, also über Israel, Palestine und Swedish TV, ist so der ganz große Film für mich noch nicht dabei gewesen. Es gab so zwei, drei ganz gute Filme, aber ja, ich bin da ganz hoffnungsfroh oder, naja, gut, die Hoffnung hat sich eigentlich ein bisschen verringert in den letzten Tagen, aber ich hoffe trotzdem, irgendwas kommt da bestimmt noch. Gibt's denn noch was auf dem Plan? Also natürlich, morgen kommt Joker, ne? Ist das für dich ein Film, in dem du viel Hoffnung hegst?
Ich freue mich auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich hoffe mir mindestens gute, clevere Unterhaltung. Also nicht einfach nur so, also ich fühle mich halt nur unterhalten, wenn es auch irgendwo intelligent ist. Wenn es einfach nur so Popcorn ist, dann kann ich nicht unterhalten werden, persönlich. Und zumindest clevere Unterhaltung mit einem coolen Soundtrack und guten Darstellenden erhoffe ich mir.
Und verbirgt sich dann auch irgend so ein kleines Juwel im Programm für dich? Also gibt es Dinge, von denen du entweder schon was gesehen hast oder Dinge, auf die du noch hinfieberst?
Ja, also Stranger Eyes habe ich schon gesehen, da ich dann nämlich ein Interview heute hatte mit dem Regisseur Sief Yehua und der hat mir wirklich ganz fantastisch gefallen, aber da ist noch der Deckel drauf, weil der hier noch nicht lief. So viel kann ich aber, glaube ich, schon sagen, ohne dass es dann Ärger gibt, dass das für mich wirklich ein Highlight war und auch einer der wenigen Filme, die, nachdem ich sie gesehen habe, in meiner Wertschätzung noch steigen. Oft ist es eher so, umso länger ein Film in Anführungsstrichen ruht oder lagert in meinem Kopf, dann fallen mir immer eher mehr Kritikpunkte ein und er verliert so ein bisschen, aber wenige Filme und dazu zählt dieser jetzt auch steigen in meiner Wertschätzung und dann gibt es halt noch so ein paar, von denen ich fast nichts weiß, die können großartig sein und totale Bomben. Edu, dieses komische,
ja, Edu. Mafia-Titel, glaube ich, aus dem Wettbewerb, oder?
Genau, denn heute Abend...
Also, weil es braucht ja immer jedes Jahr mindestens einen Mafia-Film.
Genau, wir sind in Italien, hier geht nichts ohne Mafia. Ich weiß auch, vielleicht wird die ja damit beruhigt, dass sie immer auf der Leinwand präsent ist. Ja. dann heute Abend so ein Familien-Polit-Drama, so klingt es ein bisschen Playing with Fire oder The Quiet Sun ist der internationale Titel, der französische ist irgendwie
Ah ja, genau.
Feu oder so.
Ja, ich glaube, den habe ich bei mir schon wieder rausgestrichen, aber ich werde dann...
Den Alex Ross Perry, glaube ich.
Genau, genau. Also ich werde dann aber von dir hören, ob sich dann noch lohnt, den nachzuholen oder nicht in den nächsten Tagen.
Genau, und dann kommt noch dieses Diva Futura, von dem ich auch praktisch nichts weiß.
Außer, also da geht es ja um die Pornoindustrie, glaube ich, ne? Es geht um die aufsteigende Pornoindustrie durch eben Home-Video, durch die Videokassetten. Damals war das eben ein ganz neuer Markt, der immer größer wird und so weiter. Und ja.
Was eigentlich interessant ist, weil die Pornoindustrie ja so eine Art Knick hatte, denn was damals für den Film der Ton war, wo sich das ganze, die ganze Filmwelt und Kinowelt geändert hat, war für Porno der Einbruch der Videokassette, als die Leute nicht mehr ins Sexkino gingen und vorher sind sogar manchmal Paare oder so ins Sexkino gegangen. Also ins Sexkino gehen war nicht so was, nur so was alte, schwierige Säcke gemacht haben. Das war durchaus auch eine breitere Zuschauerschaft. Und dann kam die Videokassette und dann auf einmal konnte man alles heimlich zu Hause gucken und musste nicht mehr sich diesem Öffentlichen ausgeben, dass einen da vielleicht rein- oder rausgehen sieht.
Ja, und ich glaube, zu dem werden wir dann auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, wie auch zu Stranger Eyes, den ich auch schon sehen konnte in so einem anderen Screening hier und den ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand. Also ich glaube, da kann sich eine schöne Diskussion einstellen zu dem Thema. Ob es zu den Filmen heute auch so interessant wird, werden wir mal sehen. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass bei unserem Horse Race, das wir immer so ein bisschen verfolgen, ist jetzt der Almodóvar doch recht gut besprochen worden, zumindest hier in dem internationalen Kritikerspiegel, der immer auch in dem Magazin des Festivals abgebildet wird. Und mir scheint, dass der eigentlich jetzt die Führung übernommen hat. Wie gesagt, es gibt keinen Gesamtpunktestand, aber wenn ich das so grob überschaue, dann sind da schon recht viele Sterne zu sehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich mal. Und vielleicht behalten wir uns den größten Film des Tages für die Mitte auf und beginnen mal mit etwas, das außerhalb der Konkurrenz hier gelaufen ist, also außerhalb des Wettbewerbs. Das ist Mal d'Horreur von Fabrice Duvals, ein belgischer Filmemacher, glaube ich, der hier auf jeden Fall einen belgischen Stoff hat. Das ist so ein, wahrscheinlich so ein nationales Trauma, das hier dargestellt wird. Ist so ein Kriminalfall aus den 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo eben, das ist der Fall Dutroux.
Dutroux, genau. Und alle, die damals schon lebten, erinnern sich halt daran, dass damals eben diese ganzen Mädchenleichen ausgebuddelt wurden und das über Belgien, also Belgien, das Spießerland schlechthin, wo auch wirklich, also in Belgien ist kriminell, wenn einer mal einen Kasten Leergut klaut und das war halt ein richtiger Schock für die Belgier, dass da so ein Horror passiert und auch für die umliegenden Ländern, total. Also es ging ja bis nach Deutschland, es war überall in den Medien und hat auch sehr viele Debatten eben hochgeschaukelt über Polizeiarbeit, darüber, wie man mit Kindermördern und Kinderschändern umgeht, was man da tut. Es gab auch viele Aufrufe, dann die Todesstrafe und so wieder zu einem zu... Also es hing richtig so eine Lynch-Mentalität in der Luft.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen aufgegriffen in dem Film, weil der eben auch so Archivmaterial mit einbaut. Also manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine fiktionalisierte Version davon ist, aber ich glaube, da waren auch ein paar Originalaufnahmen drin, die eingestreut wurden. Und so habe ich das jedenfalls gesehen. Und ja, Duvals, ich war mit dem gar nicht vertraut. Also ich weiß, hast du in diesem Jahr in Locarno seinen Film gesehen?
Genau. Und es muss aber auch zugeben, dass ich auch sonst sein Oeuvre nicht sonderlich gut kenne. Ich habe diesen einen Semi-Dokumentarisch, so eine Halbdoku oder so eine stilisierte Doku, wo es da auch um Beatrice Dahl, so eine Art halbfiktionales Porträt der Darstellerin Beatrice Dahl und dann kanalisiert in eine Hommage an Pasolini. Also sehr abstrakt und irgendwo zwischen den so ein bisschen essayistisch.
Ja, und diese Beatrice Dahl hat hier auch so eine kleine Rolle in dem Film, ist aber jetzt nicht im Zentrum. Sie spielt die Mutter des Protagonisten und der Protagonist, wie heißt der? Anthony Bajon, das ist der Schauspieler, der spielt eben so einen jungen Polizist, also er ist in der Gendarmerie. Das gibt ja in Frankreich und in Belgien noch so einen Unterschied, ne, zwischen La Police und Gendarmerie. Und die Gendarmerie haben eben mehr Befugnisse und sind eher so eine irgendwas zwischen Militär und Polizei, irgendwas dazwischen, so wie ich das verstehe. Und ja, es gibt wie gesagt diesen wahren Fall von diesem Kinderschänder, der also im realen Leben dann auch mal überführt wurde, aber es konnte ihm nicht so viel nachgewiesen werden, dass es jetzt dafür gereicht hätte, lange ins Gefängnis zu gehen. für ein paar Jahre. Ja,
da muss man aber sagen, dem wurde schon mehrfacher Kindesmissbrauch und Entführung nachgewiesen. Und man hat ihn trotzdem nach weniger als 2 Jahren einfach wieder losgelassen. Obwohl es mehrere psychologische Gutachten gab, die sagten, der Typ ist gemeingefährlich. Also das ist eben auch ein Teil, warum das damals ein Riesenskandal war. Zum einen A, der Typ entführt und missbraucht mehrere Kinder und hat haufenweise Kinderpornos bei sich zu Hause und kriegt irgendwie 1 oder 1,5 Jahre und die Hälfte davon auf Bewährung und darf dann einfach mal wieder losspazieren. Ich meine, jeder Bankräuber oder jeder Tandtaschendieb wird härter bestraft.
Ja, und dieser junge Polizist, der hier eben im Zentrum ist, der wird eben in diese spezielle Einheit berufen, die heißt Maldoror, und die soll diesen Kinderschänder, von dem man eigentlich genau weiß, was da Sache ist, aber man soll ihn eben erstmal nur beobachten und man soll ihn eben, man soll so lange Beweise sammeln und so weiter, bis das alles total wasserdicht und dingfest gemacht werden kann. Aber man kann sich das vorstellen, wie es in einem solchen Film ist. Darüber kann unser moralisch korrekter Held, darauf kann er nicht warten. Ne? Also er sieht die Ungerechtigkeit vor seinen Augen passieren und er kann da nicht auf irgendwelche Prozedere warten und auf irgendwelche gerichtlichen Anordnungen und so weiter. Er stürmt dann eben auch in Häuser rein, ohne jetzt einen Befehl dafür zu haben und so. Und ja, das ist schon ein sehr langer Film auch, 2,5 Stunden oder so.
Ich glaube, der ging sogar fast 3.
Ja, fast 3, ja. Hat sich für mich auch ein bisschen so angefühlt, muss ich gestehen. Also ich kann, es ist halt sehr plotgetrieben und plotgetriebene Filme landen bei mir meist nicht so gut. Also die müssen dann schon sehr gute Figuren haben, die das transportieren und die uns auch für sich einnehmen und über den Plot hinaus auf etwas Größeres verweisen. Das hat der Film für mich jetzt nicht gehabt. Das ist einfach ein sehr geradlinig erzählter Film, würde ich sagen, in der Hinsicht. Er hat so ein paar Schocker-Elemente drin, die so ein bisschen ein paar Rausreißer drin haben sollen und die dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Schlaf rausreißen sollen, wenn es sich vielleicht doch ein bisschen zieht zwischendurch und das gelingt mal besser, mal schlechter für mich. Aber ist ein Film, glaube ich, der, wenn er bei mir im Gedächtnis bleibt, dann einfach wegen dieser realen Verankerung, aber nicht unbedingt wegen der filmischen, ja, Struktur oder Inszenierung. Wie war das denn für dich?
Da ging es mir ganz genauso, denn immer nur, wenn eine Szene Wirkung entfaltet, nur weil man an den realen Fall denkt und den im Hinterkopf hat und niemals außer eigenen filmischen oder dramaturgischen Kraft heraus oder darstellerischen Kraft oder so. Also die Darstellungen sind gut, aber sie sind eben jetzt auch nicht irgendwie großartig oder besonders, man erinnert sich an bestimmte Schurkendarstellungen, sei es jetzt sowas wie Richard Widmark als Tommy Udo oder Hopkins als Hannibal Lecter, wo man so große Schurkenfiguren hat, die schon alleine einen Film tragen können, auch wenn der Rest vielleicht nicht so gut ist. Aber das gibt es hier halt nicht. Und auch dieser Ermittler ist eben nicht wirklich so stark. Also am Anfang hast du ja, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung oder die Erwartung geäußert, dass es ein bisschen wie Fincher ist. Und es ist halt einfach nicht so spannend. Also da ist Fincher einfach unterhaltsamer. Und bestimmte Sachen, die du eben erwähnst, die schon eine gewisse Wirkung haben, etwa eben, dass der so buchstäblich mal eine Tür einrennt und da reinrennen will, da denkt man natürlich an den richtigen Fall, wo es auch einmal ganz konkret diese Situation gab. Die letzten beiden Opfer von dem Dutroux sind, waren 2 kleine Mädchen, die im Keller eingesperrt waren und verhungert am Ende sind. Sie sind verdurstet und verhungert. Und hätte eben irgendeiner aus der Ermittlungseinheit wirklich so gehandelt und gesagt, ich gehe jetzt in dieses Haus, obwohl wir noch keinen Durchsuchungsbefehl haben und setze mich darüber hinweg, dann hätten die im Keller gefunden, höchstwahrscheinlich, und retten können. Und das ist eben dieser Gedanke, mit dem der Film immer spielt, dass du dann denkst, wie nah und wie einfach es gewesen wäre, diese Leben zu retten, und es ist einfach, weil die Leute eben dann zu sehr bürokratisch waren. Aber dann andererseits, und das steckt eigentlich auch eine ganz interessante Debatte dahinter, nämlich die Frage, wie viel Bürokratie oder, genau, oder Verwaltung oder Institutionalismus brauchen wir auch, weil sonst unsere Gesellschaft ja aus den Fugen geht. Also wenn jeder Bulle überall auf Verdacht in jede Wohnung rennt, genau, dann hat ja keiner von uns mehr Privatsphäre, oder es gibt ja auch irgendwie, also Bevölkerungsrechte, ne? Aber damit setzt der Film sich halt auch nicht auseinander.
Genau, also ich finde, das steckt da schon drin und das würde ich dem Film schon anrechnen, aber ich würde auch sagen, genau, das wird nicht weiter auseinandergesetzt. Das ist eben einer von vielen Aspekten, die am Ende aber fast hinten runterfällt. Aber was wir schon bei dem Kurosawa-Film angesprochen hatten, ne, dass sich da Leute einfach jenseits des Gesetzes zusammenfinden und ihre ganz eigene Rechtsauffassung irgendwie entwickeln. Also das haben wir hier auch drin und wir sehen immer weiter eigentlich die Frustration über über die Gewaltenteilung und über demokratische und bürokratische Prozesse und so weiter und vor allem, wie eben das Vertrauen und der Glaube in das Rechtssystem mehr und mehr verschwindet. Und dahingehend würde ich sagen, ist der Film schon aktuell, weil das ist ja wirklich eine Tendenz, die wir alle auch sehen können. Also es gibt immer wieder irgendwelche Polizeigewalt, die wir gesehen haben. Es gibt aber auch gegenteilige Sachen. Also es gibt viel Misstrauen gegenüber Institutionen und so weiter, die sich mal mehr oder mal weniger verhärten. Und ja, es steckt zumindest drin, aber man muss sich das schon so ein bisschen rauskristallisieren und der Film will da auch jetzt gar keine Position beziehen in diesem Fall.
Ja, und dann war es für mich halt auch einfach auf der Spannungsebene nicht stark genug. Also mir fehlte dieses wirkliche Nervenkitzel, so auch atmosphärisch war es alles sehr flach. Und diese Art, was der Film, glaube ich, manchmal versucht hat, so eine Art Vorstadt-Spießbürger-Horror. Also diese Kombination, dass man gerade in diesem ultraspießigen, biederen Milieu diese Abgründe findet, das ist ein super interessanter Ansatz, der aber leider auch nicht konsequent und gelungen ausgearbeitet ist.
Ja, und also was es denn sollte, dass unser Protagonist hat eben die von, wie heißt sie, Beatrice Dahl gespielte Mutter, die eben in der Vergangenheit als Prostituierte gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt immer noch tätig ist, aber das ist eben so eine Hintergrundgeschichte, aber die führt auch nirgendwo hin. Wir haben da noch so eine die Frau, die eben ein Bordell leitet und die spielt da aber auch keine Rolle, die ist ein paar Mal zu sehen und es wird als erstes als so ein Konflikt etabliert, dass eben der Protagonist sich von seiner Vergangenheit loslösen wollte, aber da gibt es überhaupt keine Entwicklung. Die Mutter ist dann auf einmal wieder im Leben und dann ist das so, aber es gibt gar kein Gespräch oder so darüber.
Ja, also sehr viele unfertige Ansätze, sehr viele halbherzige Motive und insofern halt, also für mich jedenfalls eher eine Enttäuschung, obwohl es jetzt kein furchtbar schlechter Film ist, aber den kann man sich auch um 21.15 Uhr irgendwie auf BRD angucken.
Ja, würde ich so mitgehen. Dann, ja, kommen wir vielleicht mal zum, was sich angenommen hat als Filetstück heute, Luca Guadagninos Queer, der kommt er jetzt schon ein Jahr nach Challengers eigentlich und überhaupt ein Jahr nicht mal, oder?
Sogar weniger Challenger, was waren ja, glaube ich, erst in Deutschland
oder so.
War der, also in Deutschland zumindest war die Presse im Frühjahr und ich glaube 2 Monate oder 1 Monat davor war er in den USA.
Achso, genau, ich verwechsel das gerade, weil Challengers ja eigentlich letztes Jahr Venedig eröffnen sollte. Also der ist halt schon so lange fertig, ne, der Film. Aber ist jetzt gar nicht so lang erst draußen, der Film. Und ja, also Challengers zuletzt und natürlich sein großer Film, den alle irgendwie kennen, Call Me By Your Name. Und besonders Challengers muss man hier erwähnen wieder, weil er eben wiederholt mit Justin Carrizzi zusammenarbeitet oder Carrizzis. Das ist ja auch der Ehemann von Celine Song, die ja diesen Film gemacht hat in Sundance, dieser große Kritikerliebling, wie hieß er noch gleich? Past Lives, genau. Also der Mann hat hier eben dieses Drehbuch geschrieben, wie schon bei Challengers. Und ja, wie wir schon, ich glaube, in unserer ersten Folge erwähnt haben, ist eine William S. Burroughs Adaption des gleichnamigen Romans, der ja schon in den 50ern geschrieben wurde damals, aber erst in den 80ern erschienen ist.
Ja, und lustig ist auch, der kam damals in den 50ern halt nicht raus, weil die Verleger meinten, die Story ist zu uninteressant. Und ich kann das jetzt, also ich habe den Roman gelesen und ich kann es jetzt nicht wirklich, diese Kritik kann man nicht ganz abstreiten. Ne? Das war nicht der Höhepunkt von William Burroughs und es war ja auch so ein bisschen so eine Fortsetzung von Junkie. Mhm. Und ich glaube, da war auch halt so ein bisschen die Erwartung, Junkie wurde ja schon so wesentlich reißerischer vermarktet, als es eigentlich ist. Und dann war halt die Erwartung, jetzt kommt der richtige Hardcore-reißerische Hammer und dann war es aber auch so, also so buchstäblich schwul, ne? Es heißt halt queer auch und dass es damals hätte gar nicht rauskommen können. Also es wäre gar nicht durch die Zensur gegangen in den 50ern.
Ja, und ist auch ein Roman, der Luca Guadagnino sehr am Herzen lag. Also er hat hier auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass mit 17 Jahren hat er damals in Palermo oder so, hatte diesen Roman gelesen und es hat so einen ganz großen Eindruck damals auf ihn hinterlassen, so als Junge, wie er sich genannt hat hier damals. Und ja, muss man sehen, ob sich das eben auch so übersetzt hier in den Film. Ist auf jeden Fall, das Buch wird so beschrieben, dass es während das Buch davor, also Junkie, eher so ein Buch war, das sich vom, also das nicht das Begehren in den Mittelpunkt steht, steht hier eben das reine Begehren im Mittelpunkt. Und das über, also das eben in Form des Protagonisten Lee, der sich eben diesen jungen Mann anlacht.
Ja, und Lee ist ja dieses alter Ego von William Burroughs. Ne? Also der hat sich ja auch selber oft dieses Pseudonym für sich selbst oft verwendet.
Der wird gespielt von Daniel Craig und dieser Allerton, den er sich eben ausguckt in einer Bar in New Mexico, den er da eigentlich jeden Tag sieht, der wird gespielt von Drew Strakehl. Der war mir vorher jetzt gar nicht, gar kein Begriff.
Ich glaube, es ist total Newcomer, der jetzt da hier seine erste große Rolle hat.
Aber schon, glaube ich, ganz gut besetzt, also dieser junge Darsteller da auch. Und ich würde sagen, die haben auch eine ganz gute Chemie eigentlich. Aber was passiert hier in der Geschichte eigentlich? Sie hängen da eben die ganze Zeit rum in New Mexico und dann gibt es diesen Plan, weil er will irgendwie auch nicht, dass der junge Mann aus seinem Leben verschwindet. Also was macht er in dem Moment? Er versucht ihn so stark, wie es geht, an sich zu binden. Er bittet ihn darum, eine Reise mit ihm nach Südamerika anzutreten. Und ist schon eine sehr lose erzählte Geschichte, die wir hier vorfinden. Und auch typisch inszeniert für Guadagnino. Also es gibt da sehr viele interessante, clevere, visuelle Momente, die er hier findet. Besonders wenn es darum geht, aus zwei Seelen irgendwie eine zu machen, aus zwei Körpern einen zu machen. Da findet er ganz interessante Bilder für. Und ist auch wieder geschossen von Sayombu Mukdiprom, also der thailändische, glaube ich, der thailändische DP, der eben auch viele Sachen von Pichatpong und so gemacht hat und zuletzt auch Challengers. Und Challengers hatte ja auch viele interessante visuelle Ideen. Also dieser Shot, ich erinnere mich noch, aus dem Boden hinaus nach oben, durch so eine Glaswand und so, um dieses Tennisspiel noch dynamischer zu zeigen und auch den Tennisball selbst da die Kameraperspektive sozusagen zu haben. Und ja, wie hat er dir denn aber gefallen wieder?
Ja, also er kriegt halt einfach nicht wirklich diesen Spirit des Buchs rüber. Und das ist halt, wie ich schon sagte, es ist nicht das beste Werk William Burroughs. Und das Buch tritt auf der Stelle. Und dieser Film tritt halt auch auf der Stelle und hat auch mehrere problematische Aspekte. Also zum einen halt ist er ja schon, fängt es an beim Casting, dass queere Figuren wieder von straighten Darstellenden gespielt werden. Und okay, der Regisseur ist zumindest authentisch queer, aber trotzdem hinterlässt es bei ihm immer so einen ambivalenten Beigeschmack. Und man hat auch das Gefühl, dass Daniel Craig sich da nicht wirklich fallen lassen kann. Also die Szenen sehen nicht glaubwürdig aus von seiner Seite her. Man merkt, dass das einfach irgendwie Krampf ist. Dann sieht man sehr viel schlecht gestellten Sex. Das ist dann manchmal schon richtig peinlich. Und es gibt auch einige sehr, ja ich sag mal, ambivalente also dann ist es auch noch zum Teil auch noch zensiert, zum Beispiel diese Drogenkonsum und dass sie eigentlich dieses Yagi finden wollten, das ist da doch sehr im Hintergrund und man sieht nicht, wie viel Drogen die doch noch genommen haben. Auch, dass Burroughs bzw. Lee sehr viel mit Minderjährigen hatte, ist komplett rausgenommen. Also so freizügig, wie der Film vorgibt zu sein, ist er dann eben doch nicht, weil er diese gewisse Schere eben doch im Kopf hat, dass er bestimmte Sachen nicht sagen will. Und dann haben wir halt auch einige düstere Anspielungen auf Burroughs Biografie. Da gibt es diese weibliche Nebenfigur, die Mary, die dann in einer Szene ja zum Beispiel, wenn sie schon dieses Wilhelm Tell-mäßige Ding macht und so tut, als ob sie einem in der Bar das Glas vom Kopf schießt. Und das wird ja dann nachher nochmal angedeutet. Und wir alle wissen, wie William Burroughs Frau umgekommen ist, Joan Burroughs, die er erschossen hat. Und ob es nun Drogenrausch war oder Unfall oder whatever, er hat nie dafür richtig gesessen. Und okay, es hat uns den Rest seines Lebens verfolgt. Also es war nicht so, dass es ihm scheißegal war, hat er das echt nicht gewollt, aber trotzdem hat es gemacht.
Ja, und das ist ja auch so eine Sache, die dann so als, also es klingt sehr, sehr bitter und zynisch, aber es wird ja mitunter auch so als Initialzündung seines literarischen Schaffens gesehen, ne? Weil das sind dann eben die Dämonen, die ihn auch zur Zeit seines Lebens dann geplagt haben. Ja, und es gibt eine, nicht mal nur eine Andeutung, es gibt eine Szene, die das mehr oder weniger hier auch so darstellt, nur eben mit einer anderen Figur.
Ja, da kulminiert es ja drin, also es wird erst einmal so quasi vorweg, so prophetisch im Hintergrund oder an so einer Seite, genau, die Szene angedeutet. Und damit deutet eben diese Szene, die das quasi vorweg nimmt, an, dass diese, also Mary heißt sie, aber sie ist eben so eine Art alter Ego, Joan, einem Mann so im Scherz Wilhelm Tell-mäßig ein Glas vom Kopf schießt und damit wird halt diese Schuldfrage halt implizit umgekehrt, weil man sagt, oh, das war so ein Spiel, das die gemacht haben und sie hat es auch gemacht und naja, sowas kann halt immer mal schief gehen, aber in Realität war es halt so, dass nur er es bei ihr gemacht hat und sie nie bei irgendjemandem, sie hatte überhaupt keine Knarre, er hatte die Knarre und er hat 4 verschiedene Versionen übrigens davon erzählt, wie an dem Abend die Knarre losgegangen wäre.
Wobei, also das, was du jetzt alles sagst, also das kann man sicherlich so sehen, also habe ich gar nichts dagegen, nur den meisten KinogängerInnen, die...
Ist das sicher nicht bewusst.
Genau. Und deswegen wird sich das gar nicht so für die darstellen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist ein Film, der, über den ich einfach noch ein bisschen nachdenken muss. Ich habe da so ein paar interessante Sachen schon gesehen. Mich hat er aber nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Aber ich will mir auch nicht immer anmaßen, gleich schon die richtige, also nee, nicht die richtige, sondern gleich schon die Perspektive auf den Film zu entwickeln, die ich auch eine lange Zeit mit mir herumtragen werde. Im Moment fühlt es sich schon enttäuschend an, der Film. Und ich glaube auch, was damit zu tun hat ein bisschen, also du hattest schon angedeutet, Zensur, also hier hat es auch vom Studio eine ökonomische Zensur einfach gegeben, insofern, dass es da schon eine Schnittfassung gab, die über 3 Stunden war und die ist immer weiter zurückgeschnitten worden, also der Turnierdirektor hier, nicht der Turnier, der Festivalleiter Barbera, der hat auch gesagt, er hat von dem Film schon 2 verschiedene Schnittfassungen gesehen. Die eine war über 3 Stunden, die andere war 2 Stunden 45 und jetzt ist der Film eben 2 Stunden 15. Und da kann man ja sehen, da ist ein ganz schöner Happen verloren gegangen im Schnittraum. Und zum anderen, ich weiß gar nicht, ob dich so gestört, aber mich hat es sehr gestört. Das ist ja schon so ein Stoff, der null Bullshit eigentlich ist, ja, und das ist jetzt aber ein Film, der hauptsächlich in der Cinecittà entstanden ist,
und
ne, im Studio,
und
er sieht halt so aus. Und klar, man kann jetzt argumentieren, okay, aber dieses New Mexico, was Boros da kreiert, ist ja auch nur eine Fabrikation, weil es ist ja auch in dem Roman selbst, also alle Sachen, die auf Mexiko verweisen, verweisen eigentlich immer auf Internationalität. Ja, es gibt die internationalen Marken, amerikanisches Steak und irgendwelche Biermarke oder so und das hat alles dann gar nichts mit Mexico City wirklich zu tun. Deshalb ist diese Sache, dass es ein Roman ist, der in Mexico City spielt, auch immer so ein bisschen ja, zweideutig auf jeden Fall.
Ist gar nicht so klar. Und das ist auch eigentlich ein sehr durchaus interessanter und gar nicht nur negativer Aspekt, sondern durchaus auch ein positiver Aspekt drin, nämlich dass, ähnlich wie Tangier, dieses, wo auch ja viele, also ein Teil von Boros, wo Naked Lunch zum Teil spielt in Tangier und wo viele Schriftsteller, Beatniks damals sich auch aufgehalten haben, dass es so ein mythischer Ort ist, der aber irgendwo eine Projektion aus amerikanischer Seite ist, dass man hier eben auch zeigt, damit, dass man in so einer bewusst wirklich sichtbaren Kunstwelt spielen lässt, das ist ein Konstrukt aus westlicher oder nordamerikanischer Perspektive, ist es nicht die Realität, sondern etwas, eine quasi exotisierte Projektion. Und dann gibt es da ja auch schon so, durch zum Beispiel, dass ein so ein One-Night-Stand von Lee trägt dann so eine Insektenkette und dann weiß man, das ist auch schon so eine Anspielung auf Interzone.
Aber das scheint hier jetzt gar nicht so eine große Rolle zu spielen, diese Konstruiertheit der Welt, oder?
Genau, also es gab ja auch mal diese Naked Lunch-Verfilmung, oder wer Naked Lunch gelesen hat, weiß, da ist Interzone eben total wichtig, aber niemand geht hier nach, also das ist nur, sind nur so ein paar kleine Anspielungen, aber es, man muss das nicht gelesen haben oder verstehen, um den Film mitzukriegen.
Ja, und wenn man das also nicht auf so eine Metaebene aufgreift, sondern uns da schon irgendwie so ein Mexico City präsentieren möchte, dann überzeugt mich das einfach nicht, weil es sieht oft nicht gut aus. Also
sieht aus wie Pappe, ja. Kann man nicht, also kann man sich nicht schönreden.
Ja, es sieht einfach nicht bewohnt aus. Ja, es ist alles sehr steril und ja.
Die Fassaden halt. Du denkst halt, genau. Wenn du da hingehst, dann kippst du dagegen, dann kippt da so eine Pappwand um. Und
genau. Ja, und es ist ja schon das größte Studio in ganz Europa, aber das hat es dann nicht für mich gemacht einfach. Also ich glaube, da finde ich sogar fast sowas wie, ich weiß nicht, Rear Window oder so, weißt du, da sehe ich irgendwie, das ist ein Studio, aber da ist es auch alles viel besser designt, habe ich das Gefühl, und mit viel mehr Details noch in jeder Ecke ist noch irgendein wichtiges Detail für die Charaktere und so weiter. Und hier, ja, es wirkte einfach wirklich sehr es wirkt da auch so ein bisschen verlassen alles.
Ja, es hat halt so was sehr Kunsthandwerkliches.
Ja. Also, was ich noch interessant gefunden hätte, dieser ganze Aspekt von queer, also ich finde, das hätte man ja schon mit unserer, also ist ein Punkt, den ich immer wieder bringe, aber ich frage mich, okay, wenn es einen aktuellen Film gibt, dann soll der doch bitte mit unserer Gegenwart doch korrespondieren, weil sonst muss man ja keinen Film machen, wenn das einfach nur eine Abbildung einer früheren Epoche ist und so weiter. Und ich finde diesen Aspekt der Queerness, weil dieser Begriff, der hat ja so einen radikalen Wandel vollzogen innerhalb der letzten 50, 60 Jahre. Der ist ja komplett, heute einfach komplett positiv, ne? Also die
ja,
Leute.
Ja, absolut. Und damals war das ein Schimpfwort wirklich. Das muss man sich echt vor Augen halten.
Genau, und irgendwie wird es nicht so weiter thematisiert. Also es ist schon interessant, es fällt an einer Stelle, gibt so ein kleines Gespräch darüber, dass queer, okay, das ist noch so ein bisschen nicht ganz definierbar und so weiter. Was ist es eigentlich? Aber homosexuell, wenn der Begriff einmal fällt, dann wird sich gleich umgeblickt an der Bar und so weiter. Also das fand ich noch ganz okay, aber ich finde, man hätte das noch viel besser, viel größer aufgreifen können.
Ja, und interessant ist auch, dass sich die Bedeutung dieses Begriffs auch sehr gewandelt hat. Nicht nur die Konnotation von negativ zu positiv, sondern auch das Bedeutungsfeld, weil es ursprünglich ja wirklich also schwul quasi hieß, aber heute heißt es eigentlich nur nicht cis-straight.
Genau.
Das heißt, du kannst auch irgendwie non-binary sein und bist queer oder du kannst trans sein und bist queer. Also das heißt nicht automatisch, dass man gay oder lesbisch oder so ist. Also das hat sich einfach gewandelt, aber damals war das schon so das Wort, so ein bisschen so der Vorgänger von gay. Und das ist, denke ich, auch nicht selbstverständlich, dass jeder in der Audience das weiß. Und darauf, und wenn man, und das ist auch einfach ein wichtiges Thema, wie Patrick, also wie du jetzt schon richtig sagst, das hätte man auf jeden Fall behandeln müssen, selbst wenn man es als bekannt voraussetzen würde.
Was mich jetzt noch zum Schluss hier interessieren würde, fandest du zumindest, dass auf der audiovisuellen Ebene, dass da ein paar ganz gute Ideen drin waren. Also ich fand die, wie gesagt, die Sets und so, das überzeugt mich alles nicht, aber ich finde, die Kamera hat da schon sehr gute Arbeit geleistet, immer mal wieder. Und diese Idee, dem anderen unter die Haut zu gehen, das ist ja an einer Stelle.
Ja, das ist ja auch dieser so translucent body,
genau.
Dieser durchdringende Körper, das fand ich schon sehr, also das hat mir schon gut gefallen, das fand ich auch clever und intelligent in Bezug auf das, also ein ambitionierter Versuch, das umzusetzen, was ich im Roman eben mit Worten schwer schon beschreiben lässt, aber dann ja auch schwer, dass, also es ist ja nicht immer leicht, Worte in Bilder zu übersetzen. Und das gelingt hier schon sehr gut. Was mich ambivalenter gemacht hat, war der Soundtrack, der Nirvana-Soundtrack.
Ja, wir hatten ja erst vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Ne?
Und da blieb uns Nirvana halt erspart. Und hier gibt es halt einen, der hat das Geld und der hat den Wagemut oder so, die Dreistigkeit,
das zu machen. Ja, würde ich zustimmen. Ich mag aber, was du gerade gesagt hast, Dinge in Worte zu fassen, also die man manchmal nicht so in Worte fassen kann, das ist ja auch dann sein erklärtes Ziel, ne? Wie wir verfolgen ihn dabei, wie er, also sein großes Ziel, hier seine große Mission ist, weshalb er auch nach Südamerika geht, also er will eben diese eine bestimmte Drogenerfahrung machen, die ihm dabei helfen könnte, mit Leuten telepathisch in Verbindung zu treten. Und ich fand es eigentlich ganz schön, wie das immer wieder aufgegriffen wird, weil am Anfang wirkt es einfach wie so eine Abstrusität, was es auf eine gewisse Art natürlich auch ist, aber und natürlich auch so eine ganz westliche Perspektive, ne? Wir gehen jetzt zu den indigenen Völkern oder so, damit wir da unsere Seele finden können und so weiter. Das ist ja diese ganze
Selbstfindungssache und,
ja,
und Schamanismus und so.
Und Ayahuasca, ne? Dieser ganze Trip. Hans übrigens vor kurzem, es gibt ja diesen Podcast, den ich manchmal höre, auch wenn ich ein bisschen ambivalenter bin, aber es gab ja vor kurzem in diesem Hotel Matze, da war ja Franz Rogowski und er hat da ganz lang darüber erzählt, wie er vor kurzem seinen Ayahuasca-Trip auch hatte und ihn das auch so ein bisschen verändert hat. Naja, in diese Richtung geht es ja auch ein bisschen und er sucht eben danach, so eine Verbindung mit jemandem einzugehen, die tiefer geht als Wörter oder Worte. Und ja, ist für mich wieder so eine eingeschränkte Empfehlung. Ich würde einfach so aus der inszenatorischen Sicht, fand ich schon ein paar Sachen so interessant, dass man sich das schon geben kann. Und für Leute, die gar nicht mit Boris vertraut sind, vielleicht ist es so ein kleiner Einstieg, auch wenn einen das wirklich nicht darauf vorbereitet, wie denn gerade sowas wie Naked Lunch oder so, wie sich das ausnimmt. Das ist ja eine ganze Stufe härter einfach und es war natürlich auch ein bisschen lachhaft, wie denn irgendwelche amerikanischen Reporter auf der Pressekonferenz sagen, so war, also solche Sexszenen hat es im Mainstream-Kino noch nie gegeben oder so.
Das ist ja auch, also alle, die sich geärgert haben bei Call Me By Your Name, da gab es ja auch Internetkommentare, dass es angeblich zu wenig Sex gegeben hätte. Das Gefühl hatte ich nicht, als ich Call Me By Your Name gesehen habe, aber gut, manche Leute haben da irgendwie andere Bedürfnisse und da kann jetzt wirklich keiner mehr meckern. So viel kann man sagen. Also ich fand die Sexszenen nicht überzeugend, aber es sind jedenfalls viele.
Ja, also Quantität über Qualität für dich hier. Ja, also ja, bedingte Empfehlung für mich, aber wirklich, ich hatte mir viel, viel mehr versprochen, gerade weil das auch so ein Herzensprojekt für Guadagnino war. Aber ja, wir müssen, weil die Zeit eilt, wir müssen jetzt noch zum dritten Film des Tages kommen. Das ist Atina Rachel Zangaris Harvest. Könntest du uns was darüber sagen, Lida?
Ja, der spielt ja in so einem kleinen englischen Dorf. Die Zeit ist relativ schwer einzuordnen, weil es da so archaisch zugeht, dass man erst vielleicht denkt, das ist hier halb Mittelalter. Aber es ist dann schon so etwa die Wende des 19. Jahrhunderts, denke ich. Oder spätes 19. Jahrhundert. Und da findet eben eine fundamentale Umwandlung statt, als das relativ gemeinschaftlich, kollektiv, also offenbar ist der Film jetzt nicht an der Realität stark angelehnt, sondern er ist eine Art Metapher für ein Kollektivsystem, was relativ demokratisch und gemeinschaftlich geführt wird und dann aber in ein radikal-feudal-kapitalistisches System umgewandelt wird, was natürlich auch auf die Industrialisierung anspielt, also dieses Land, was die Leute da selbst bestellen und was nicht ihnen gehört, was sie aber beernten dürfen, wo sie, also es gibt dieses Wort Gleaning, was eben heißt, du darfst das, was Wald und Heide hergeben, sammeln und es gehört dir. Und dass sie da dieses Gewohnheitsrecht haben, diese rund 50 Leute, die da leben. All das wird eben dann ausgehebelt, als ein neuer Grundbesitzer aufgrund irgendwelcher komplexen Erbrechte da kommt und sagt, das soll jetzt Schafherde werden und Wollindustrie und soll Geld bringen. Er will da gar nicht leben, er hat gar kein Interesse für die landschaftliche Schönheit, die sehr detailliert vermittelt wird. Ihm sind die Menschen egal, ihm ist alles egal, er will einfach nur, das ist hier Produktgrundlage, die Kapital erwirtschaften soll. So richtig so marxistische Gedanken, die man da drin sieht, oder marxistisch analysierte Gedanken, das ist natürlich kein marxistischen Gedanken, sondern das Gegenteil. Aber dieser Erzkapitalismus zerstört dann wirklich die Gemeinschaft, die da entstanden ist.
Ja, und zum Kontext, also das, was du alles sagst, genau so ist es. Und es gab diesen Enclosure Act, der ist so Beginn des 17. Jahrhunderts in Großbritannien eingetreten und da daraufhin ist genau das passiert, was du gesagt hast, diese ganze Privatisierung von was zuvor Gemeinschaftsbesitz an Land war und so weiter. Und das hat sich dann über Jahrhunderte, weil das ist ja ein langer Prozess, ne? Du musst ja dieses ganze Land irgendwie abstecken und dann irgendwelchen Leuten zuteilen und so
weiter.
Was
ja auch eine große Rolle spielt, wir haben dann also buchstäblich die Figur eines Kartografen, dessen Aufgabe eben genau das ist. Und er ist auch definitiv kein Negativcharakter, sondern im Gegenteil ganz fasziniert und hat auch ein großes botanisches, naturwissenschaftliches Interesse. Aber eben wo er den künstlerischen und wissenschaftlichen Aspekt im Vordergrund sieht und auch lernen möchte, wirklich von dem, was er da findet, dient es eben seinem Auftraggeber nur dem praktischen Zweck, nämlich er will eine Karte haben, die ihm zeigt, so groß ist mein Land, da ist der Bach, da ist der Hügel und so weiter.
Ja, und das ist auch eine spannende Figur, weil die eben für uns als ZuschauerInnen vielleicht jetzt gar nicht so negativ ist. Also sie steht natürlich schon auf der Seite des Kapitals und der Privatisierung und so weiter, aber sie ist auch eben einfach eine eigene individuelle Person, die jetzt an sich nicht das System so herbeigesehnt hat, sondern sie lebt eben in diesem System. Also sie wird eben von der Gemeinschaft dort, die dort so viele Jahre ohne solche Gesetze gelebt hat, wird sie eben als der große Feind mehr und mehr betrachtet. Und das ist ja in gewisser Hinsicht fast schon so eine, also natürlich wird die Gemeinschaft aufgespalten, aber gleichzeitig war das fast, also das hat sich dann so kombiniert mit so einem Anti-Intellektualismus, ja. Also da ist dieser Mann, der Karten zeichnet und so weiter, also es wird fast wie so ein Zauber oder so ein
ja,
böser Zauber.
Ja, wir haben
Zauber.
Ja eine andere Frau, die auch der Hexerei beschuldigt wird und ich denke, es ist auch hier durchaus intelligent und gar kein Zufall, dass beides dunkelhäutige Menschen sind, denen hier eben vorgeworfen wird, also Das, und das kennt man ja so, also dass alles, was irgendwie intelligent oder wissenschaftlich ist oder Naturverständnis, das wurde eben dämonisiert. Also dieses, also ist halt also durchaus differenziert und nicht jetzt einfach so, hier sind die Guten oder hier sind die Opfer und da sind die Täter, sondern sehr, sehr komplex. Und so sagt der Kartenzeichner ja auch an einer Stelle, diese Karte zu machen ist einfach sein Job. Und in einer Zeit, als es keinen Sozialcheck gibt und keine Wohlfahrtshilfe und nichts, mussten die Leute eben ihr Brot verdienen, buchstäblich. Also das hat ja, da konnte man es sich nicht leisten, buchstäblich zu sagen, oh, ich mach das jetzt mal nicht.
Das ist auch tatsächlich eine Romanadaption, war mir gar nicht bewusst, aber ja, das ist ein Roman von Jim Crace, der wurde 2013 auch geshortlistet für den Booker Prize und also war sehr, sehr hoch gelobt, war auch mal in so einer Bestenliste vom Guardian. Und zur Regisseurin noch, also zur Zangari, die hat man vielleicht mal gesehen, wenn ihr wie ich großer Fan seid von der Before-Reihe von Richard Linklater. Sie spielt da eben im dritten Teil Before Midnight, sie spielt da diese Griechin, in deren Haus unser zentrales Couple, also Ethan Hawke und Julie Delpy, da eingeladen sind. Und sie ist auch Schauspielerin und sie ist auch Produzentin. Sie hat damals Dogtooth, also von Lanthimos, mitproduziert. Also scheint schon sehr an solchen, ja, Auteur-FilmemacherInnen immer schon interessiert gewesen zu sein. Und das ist ja auch wirklich ein Konzeptfilm, oder? Also ganz klar. Und was du schon angesprochen hast, das ist ja alles theoretisch auch begründet und regt auch eigentlich zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Ich finde nur, dass mich das alles ein bisschen gelangweilt hat. Also ich sehe dieses ganze Konzept und so und ich würde mich da auch gern mehr für begeistern. Aber ich finde, der Film selbst, die Inszenierung, hat es mir dann nicht so einfach gemacht.
Ja, man hat auch gemerkt, ich habe zumindest in meiner Vorführung sind sehr viele Leute auch gegangen.
Ja.
Das habe ich wirklich gemerkt. Und das, obwohl der Film jetzt wirklich nichts Provozierendes hat, und dann denkt man schon sehr stark, dass es entweder, also da gibt es einfach nur Termindruck oder Langeweile. Und ich denke eben, dass es bei vielen Langeweile war. Und das ist eigentlich schade. Mich hat er durchaus stärker angesprochen, als ich vermutet hätte. Da er eben sehr intelligent gemacht ist, auch sehr tiefgründig. Er hat auch eine sehr schöne sinnliche Ebene, wenn er zum Beispiel die Natur, die Schnecken, die Schmetterlinge, all die Pflanzen zeigt und dann die Kamera auch immer wieder ganz nah dran rangeht und auch eine sehr lebensnahe Sprache uns liefert. Und wir gut ausgearbeitete Figuren haben, also ist es niemals so, dass hier irgendjemand nur zum Symbol verkommt oder nur zur Verkörperung von irgendeiner Sache. Ich kann aber auch verstehen,
also die eine Figur schon.
Gut, okay, ja.
Wir haben die eine Figur, das ist eine Art Jesus-Figur.
Gut, okay, das war ein bisschen tough bestimmt. Das ist ja direkt, also fast niemand. Aber in den meisten, also der Film hat eben die auch seine Schwächen. Er hat diese Länge, er hat eine gewisse Kantigkeit und Ausschweifung. Das wirkt wie so ein Stück Stoff, wo du was überall ausfranst an allen Ecken und Enden. Aber trotzdem ist es ein sehr schöner Stoff.
Ja, und ausfranzen ist ganz schön, weil der ist ja auf Film gedreht von Sean Price Williams, der im letzten Jahr auch in Cannes sein Debüt hatte, The Sweet East, der für die Safdies und Alex Ross Perry, der dieses Jahr hier auch einen Film hat, also der da schon als Fotograf immer in Erscheinung getreten ist. Und der hat es hier ganz schön inszeniert und am Rand franzt das Bild ja tatsächlich aus. Also es ist, man kann ja von der vom Filmstock sehen, dass an den Rändern wird so rot oder so und es gibt so diese wie Fransen eigentlich, wie vom Stoff. Und hat dich das eigentlich auch an Alice Rohrwachers Lazzaro erinnert?
Ja, und ich denke, es unterstreicht eben noch, dass diese Welt eben buchstäblich in der Desintegration sich befindet und am Auflösen ist und dass selbst die Erinnerung an diese wichtigen historischen Prozesse desintegriert.
Mhm. Ja, also ich finde ihn auf jeden Fall auf dem Papier viel, viel spannender, als ich ihn gesehen habe. Aber ich kann dem Film auch jetzt, also ich kann dem überhaupt nicht böse sein. So. Also ich finde schon gut, dass der irgendwie existiert. Ich glaube halt, der hätte eine spannendere und fokussiertere Inszenierung verdient gehabt. Ich glaube auch, das sind einfach zu viele Charaktere gewesen.
Man merkt, dass es eben was sehr Literarisches ist und es hat auch oft so was Romaneskes, wo man merkt, dass es da aus den Ufern läuft, dass zu viele Figuren sind. Da hätte man definitiv straffen müssen und das ist vielleicht auch nicht das beste filmische Material, obwohl man versteht, die Verlockung, das filmisch umzusetzen. Und wie gesagt, also für mich ist es ein sehr starker ein sehr starker Regieeinstieg von dieser Regisseurin, auch wenn es noch nicht komplett befriedigend ist.
Meinst du mit Einstieg?
Also hier, also in eben ein wirklich großes, lässt so, ich sag mal so, Spielfilm, großes Spielfilmkino. Also so eine Art, sie hat ja vorher eben nur sehr kleine Werke gemacht.
Ja, das
und das
stimmt,
ist jetzt
das
hier
stimmt.
Einfach ein ganz anderes Kaliber.
Ja, ja, definitiv.
Und ich denke auch, dass man von das, was sie halt so ein bisschen, das ist kein typisches Mainstream-Werk, aber wie so eine Art Durchbruchsfilm.
Mhm. Könnte auf jeden Fall so sein und ich könnte mir vorstellen, dass der Film irgendwas gewinnt. Ich wüsste jetzt nicht genau was, aber ich könnte mir schon vorstellen.
Kamera oder Set-Design auch.
Ja, ja. Und, ja, also, so würde ich den empfehlen, ich weiß gar nicht, aber ich finde, der gibt schon genug Diskussionsstoff her, um sich den anzusehen. Wie gesagt, kann ein bisschen langweilig werden über die Dauer, aber im Grunde gibt es hier viel, viel schlimmere Filme und der ist auf jeden Fall super ambitioniert und deshalb, ja, wahrscheinlich würde ich den schon empfehlen.
Ja, auch von mir gibt es hier eine wesentlich deutlichere Empfehlung. Er hat seine Schwächen, aber die haben wir jetzt bereits zu Genüge gesprochen und die positiven Aspekte überwiegen definitiv für mich persönlich.
Ja, und für mich geht es jetzt direkt zum Alex Ross Perry Film, auf den ich mich sehr freue, Pavements. Und da geht es in 9 Minuten los, deswegen haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit und ich möchte nur noch dir danken, Lieder, und bis morgen.
Bis morgen.